Mensch, Musiker.
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 Musiker. Musiker.
Der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts der Deutschen Staatsphilharmonie Mensch, Musiker. Und bis jetzt hatten wir sehr viele aktive Musiker aus dem Orchester und Leute aus der Verwaltung. Und heute begrüße ich Wolfgang Kempf, einer oder bestimmt der längste Zuhörer der Staatsphilharmonie und treuer Begleiter der Staatsphilharmonie. Wolfgang, seit wann kennst du die Staatsphilharmonie?
Ja, 1960 hat mich der damalige Dirigent Stepp mit seinen Ankündigungen, er will was für die Jugend machen, animiert, sein Konzert zu besuchen. Mhm. War eine Probe, in dem er also uns gezeigt hat, das ist ein Marsch und das ist ein Walzer. Und mit seiner lockeren Art hat er mich begeistert und seitdem bin ich Abonnent.
Du bist sofort Abonnent geworden,
sagst du? Ich bin sofort Abonnent. Das war so schön,
was ja.
Er erzählt. Und zwar für die Jugend.
Ja.
Wir hatten hier immer, 21-Jährige hast du kaum Beziehung zum Orchester gehabt.
Genau.
Und die Dirigenten, wenn du irgendwas gelesen hast, da ist da fast vor Ehrfurcht der Hut aus dem Sicht gefallen. Und dann triffst du jemanden, der ganz bürgerlich ist, der ganz locker erzählt und stellst fest, der ist ja auch nur Mensch.
Ja, und da war der Herr Stepp ja dann seiner Zeit weit voraus, oder?
Ja, das muss ich sagen. Der hat also wirklich dann eine Konzertreihe für die Jugend aufgelegt. Ja, das war das erste Mal, dass also dann Konzert, Jugend und war auch relativ gut besucht.
Also Wolfgang, dann bist du Anfang der 40er Jahre geboren.
Ich bin 39 geboren.
Und da war die Musikszene ja, also ich meine, als du ganz jung warst, da gab es wahrscheinlich nach dem Krieg die ersten Versuche dann wieder. Die hast du dann nicht mitgekriegt, aber 1960 war das schon relativ in geraden Linien wieder.
Ja,
ne?
Ja.
Wie hieß das Orchester damals?
Pfalzorchester. Ganz einfach, Pfalzorchester.
Ja. Und wenn du dir jetzt das Orchester von vor 60 Jahren anguckst und heute, was sind die augenscheinlichsten Unterschiede für dich da?
Ja, also man muss vielleicht so sagen, die Qualität, die damals war, war eine andere.
Mhm. Hast du das damals bemerkt?
Dass nein. Okay. Wir haben damals, erst im Nachhinein kann man feststellen, welche tolle Entwicklung die Staatsphilharmonie gemacht hat.
Mhm.
Mit ihren verschiedenen Dirigenten, die sie hatte. Also das war schon einer. Aber für uns war das damals... du kannst hier hingehen und hat uns also wirklich begeistert. Und auch das, was die Musiker gemacht haben, das war schon schön.
Mhm.
Da war noch ein zweiter Dirigent, das war der Herr Ziegler.
Okay.
Und ich hatte einen Freund und der hat mit dem Ziegler zusammengearbeitet und die haben immer noch Noten gelesen und haben festgestellt, gibt es möglicherweise in den Notenübertragungen einen Fehler.
Mhm.
Und der Ziegler und der Stepp, die haben auch so ein bisschen Konkurrenzkampf gehabt. Und dann
die waren zur gleichen Zeit da?
Die waren gleichzeitig. Also der eine war...
Also quasi wie so ein Kapellmeister war der?
Ja, also ich kann da nicht genau sagen, wie damals sein Titel war.
Ja.
Aber das war dann so, dass er auch eine besondere Eigenheit hatte. Der Ziegler, da hat er in gewisse Sachen dirigiert und bei einer gewissen Stelle hat er sich rumgedreht zum Publikum und das hat er... einer besonderen Person gegolten, dass er gesagt hat, jetzt, ich weiß, du bist da.
Okay.
Das war schon.
Also ganz, ganz persönlich und ein bisschen schräg auch.
Ja.
Das könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass ein Dirigent das macht, dann nochmal ins Publikum winken, hallo.
Ich
freue mich, dass du da bist.
Ja.
Dein musikalisches Interesse damals, als du dann 20 warst oder ein bisschen über 20, warst du denn auch ein wilder 60er? War das hast du dich schon auf die Klassik spezialisiert da?
Ja, also Rock'n'Roll, das war für uns schon, das war schon unser ein Erlebnis.
Ah, das ging beides also.
Also wir haben da, ich bin damals öfters nach Mainz gekommen und in Mainz gab es ein zweites Stockkino.
Mhm.
Und dann haben wir da ein Kino erlebt mit Elvis.
Ja.
Und da mussten die das Kino abstellen, weil wir so in einem Saal getobt haben. Die haben gemeint, wir bringen ihn zum Einsturz.
Okay, also
das war. Also,
ja. Du hast ja beide Schienen gefahren dann, ja?
Ja, ich mache ja heute noch. Also ich höre heute auch noch auch Jazz und sowas. Also das.
Also es darf beides sein.
Darf beides sein.
Ja.
Aber Schwerpunkt ist Klassik.
Ja. Kannst du dich noch an das Schlüsselerlebnis erinnern genau? Was war das, diese Vorstellung, dass er einfach verschiedene Musikstile vor? Oder was war das initiale Ergebnis, Erlebnis für dich, dass du gesagt hast, oh, das will ich weitermachen?
Die Musik hat mich angesprochen. Mhm. Also ich muss vielleicht sagen, dadurch, dass wir im Krieg immer hin und her geschmissen worden. Ich habe teilweise auf dem Land gelebt und wir hatten dort ein Klavier und dann habe ich also vom Klavier angefangen zu spielen, aber die damalige Zeit war, Mädchen spielen Klavier, Jungen spielen was anderes. Mhm. Ich war dann im Posaunenchor und habe dann Posaunenchor mitgeblasen und wir sind 1950 sind wir dann aus der ehemaligen DDR sind wir dann hier in die Pfalz gekommen, nach Mannheim am Donnersberg. Und da war natürlich weit und breit nichts.
Ja.
Und als ich dann nach Ludwigshafen kam, da war das für mich ein super Erlebnis. Schon allein Kinos. Ja, du hast da am Tag, konntest du 3 oder 4 Mal ins Kino gehen. Auf dem Land hast du alle 14 Tage mal Kino erlebt. Also Das war, du warst plötzlich in einer ganz anderen Atmosphäre. Und da hat mich einfach die Musik fasziniert. Mhm. Und zwar die klassische Musik.
Ja.
Und das hat sich ja weiter ausgebaut. Da waren also auch hier im, da gab es hier im Kapitol, das war hier Corso hieß das Kino. Mhm. Und das Kino hat immer sonntags Opern im Programm gehabt. 11 Uhr.
Ja.
Oberfilme und das war halt so immer auch eins, wo ich dann regelmäßig hinging. Und
warst du damals der Jüngste oder im Publikum? Wenn ich mir heute vorstelle, dass im Kino eine Opernproduktion angeboten würde, da wird wahrscheinlich von den Jugendlichen nicht so die Masse hingehen. Ja, ich bezweifle, dass überhaupt ein paar hingehen würden. Was war damals anders, dass das auch junge Leute angesprochen hat? War das dieses Entbehren in den Kriegsjahren? Oder?
Ich könnte mir das vorstellen. Es waren relativ viel Junge, auch wenn man dann ins Theater gegangen ist. Wobei man immer sagen muss, es war auch für junge Leute nicht ganz einfach, ins Theater zu gehen wegen Kosten. Mhm. Aber ich finde, dass auch doch das Theater zu dieser Zeit relativ viel junge Leute. Klar, die Älteren haben schon immer überwogen, aber es waren auch eine ganze Menge junge Leute dabei. Mhm. Wobei ich auch heute der Meinung bin, dass heute relativ viele auch junge da sind. Also wenn ich mit meinen Enkeln, wir gehen da auch in Kinderkonzerte und alles, und die sind doch da auch begeistert. Und ich siehst auch, die Jugend heute hat einen Hang doch zur Musik.
Mhm. Ja. Mhm. Was hat sich an dem Format verändert, wenn du jetzt sagst, ich habe ein Sinfoniekonzert oder ein Programm oder an der Gestaltung oder einem Erlebnis verändert von 1960 bis jetzt? Oder ist das relativ ähnlich geblieben?
Nein, aus meinem Griff hat sich viel geändert. Also wenn wir früher ins Konzert gingen oder auch in die Oper oder so, da war das klar, das war ein besonderer Tag. Mhm. Da wurde sich besonders ein besonderer Anzug angezogen, Krawatte umgebunden und wurde hat sich eingestellt und heute ist es ganz anders. Heute gehen die Leute locker ins Theater, ins Konzert. Ja. Das ist eine ganz andere
Atmosphäre. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, dass es jetzt im allgemeinen Leben mehr ist? Oder?
Ja, ich glaube, das hat mit unserer Zeit zu tun. Ja, also wenn ich ins Theater gehe, dann lege ich immer noch Wert drauf, dass ich doch mein Anzug anziehe und meine Krawatte umbinde. Mhm, ja, bei Ballett bin ich da lockerer.
Ja.
Und bei Musical sowieso oder bei Jazz ist das so ganz anders. Also du hast ein bisschen dich dran gewöhnt. Und ich muss auch sagen, da ich mit meiner Jugend sehr viel ins Theater gehe und so was, da wirst du auch mitgeprägt. Mhm. Also du kannst natürlich hingehen, fein geschniegelt, und die gehen dann in ihren Hosen, wo mehr Löcher drin sind wie Stoff.
Okay, du guckst also nach, dass deine Garderobe stimmt. Lass uns nochmal auf die Staatsphilharmonie zurückkommen. Dieser Herr Stepp war für dich der erste Ansprechpartner. Wie ist dann weitergegangen? Waren die Chefdirigenten immer so, War das der Magnet, der einen dahin gezogen hat? Oder hattest du damals auch schon Kontakte? Du hast ja zu vielen Musikerinnen und Musikern Kontakt im Orchester. Ihr kennt euch ja zum Teil, ne?
Ja, aber es war, früher war so, war ein Abstand.
Ja?
Das war schon ein Abstand. Das, wie es heute ist, es war damals eine andere Zeit. Es war ein Abstand.
Zwischen
Orchestermusikern und Publikum.
Okay.
Ja, der eine hat den anderen schon familiär gekannt oder aus dem Freundeskreis. Aber das, was heute ist, dass man also dann vorbeigesagt hat, hallo und sowas, das war nicht. Und ich glaube, das hat sich auch geprägt. Ich kann mich daran erinnern an eine Aufführung in Mannheim mit dem Karajan. Mhm. Du hast schon gemerkt, wenn der Karajan reinkommt, jetzt kommt der Papst.
Okay.
Ja, jetzt ist alles...
Haben alles schon leiser geatmet.
Und als dann das dritte Mal... er rauskam, um seinen Dank entgegenzunehmen, dann hat er zum Orchester, komm, wir gehen. Und da waren sie weg. Okay. Also das war eine ganz andere Atmosphäre. Und heute ist es familiärer, viel schöner. Mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube, es ist auch heute notwendig, dass also der Kontakt Publikum, Musiker läuft.
Mhm. Ja. Und glaubst du, da ist noch Potenzial, das noch weiterzutreiben? Dass man so zusammenwächst, dass Publikum und Orchester zusammenwachsen?
Also ich betrachte es als eine wichtige Voraussetzung, sonst wer heute den Kontakt zur Jugend verliert, verliert die Zukunft. Mhm. Und die Jugend erwartet einfach, dass man auf sie drauf zugeht. Ja. Die erwartet auch, dass man die Wünsche, die man hat, ja doch auch beim Orchester erfüllt bekommt. Mhm. Mhm. Ja. Wenn ich vielleicht mal noch so ein Erlebnis erzählen darf, was mir einer meiner Enkelinnen erlebt hat. Meine Frau ist vor 10 Jahren oder 12 Jahren ist verstorben. Und ich hatte ein Abonnement in Mannheim und habe gesagt, das halte ich bei. Mhm. Und hatte natürlich, weil wir hatten auch seit Mitte der 60er Jahre hatten wir ein Abo in Mannheim gehabt. Immer dieselben Plätze.
Okay.
Und wenn du dann reingehst und hast also so einen Verlust zu verkraften,
ja,
dann ist es eine ganz schwierige Situation.
Das glaube ich.
Und in Mannheim gab es Hair.
Das Musical.
Musical, ja. Und ich habe dann meine Enkelin, eine meiner Enkelin mitgenommen und habe gesagt, Luisa, komm, wir gehen jetzt. Aber ich sag dir, es ist etwas gewöhnungsbedürftig, es kann sein, dass am Schluss die Männer alle im Adamskopf-Team auf der Bühne stehen.
Okay, ja.
Und ich bin jetzt mit ihr hochgegangen, und das habe ich auch vorher schon abgesprochen, und bin ich da hochgegangen und habe dann festgestellt, wenn sie nicht dabei gewesen wäre, hätte ich mich auf der Treppe rumgedreht und runtergegangen. Aber sie war dabei. Und dann bin ich also ins Konzert hineingegangen. Und das war
Das musst du mir erklären, warum wärst du weggegangen?
Weil ich 20 oder zig Jahre mit meiner Frau
die Trauer
und jetzt
war
das erste Mal
ohne
sie hochgehe.
Ja.
Und dann noch hinher.
Das hat zu weh getan, ja.
Und dann noch her. Und dann hat also meine Enkelin gesagt, du musst halt mitgehen.
Ja.
Und bin ich also mitgegangen. Und der letzte Ausspruch war dann, Opa, es waren überhaupt keine nackigen Männer auf der Bühne.
Okay.
Die hatten eine andere Inszenierung gehabt. Aber das war so
ein wichtiges Erlebnis.
Ganz wichtig. Und dass man also dann auch sagt, wobei ich generell sagen muss, dass Musik für mich immer ein Baustein war, der in Schwierigkeiten mir immer geholfen hat.
Okay.
Immer geholfen. Und vielleicht doch noch so eine Anekdote. Ich habe meine Frau auch quasi über die Musik kennengelernt. Ihre Eltern waren, die Mutter hat Klavier gespielt, der Vater hat Geige gespielt und Mannheim war schon immer deren Theaterort.
Ja, natürlich Traditionshaus.
Und ich habe dann auch quasi die Tradition fortgesetzt und bin dann mit meiner Frau im Parsival gewesen. Mhm. Und nach der Parsival-Veranstaltung habe ich meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht.
Okay, am Karfreitag.
Ja, am Karfreitag.
Ja, okay.
Obwohl wir vorher eine große Diskussion hatten.
Okay.
Aber der Parsival hat mich dann doch durchgeführt. Und wir haben beibehalten, mindestens einmal im Jahr Parsifal zu sehen. Und ich habe es fertiggebracht, bis heute 65 Mal den Parsifal zu sehen, wobei über 50 Mal in Mannheim.
Okay.
Also das ist, glaube ich, auch etwas, was auch nicht...
Das ist nicht alltäglich. Alltäglich. 65 Parsifal-Produktionen.
Und davon aber auch zwei in Bayreuth.
Zwei. Ja, lass uns über den reden. Da gibt's ja bestimmt, bei 65, dann verliert man fast den Überblick. Aber es gibt bestimmt Situationen, wo du gesagt hast, wow, das ist jetzt neu oder das habe ich noch nie so erlebt. Oder das ist vielleicht ganz schlecht gemacht. Erzähl mir davon.
Also die Mannheimer sind ja, die Aufführung Mannheim sind ja vom Schuler inszeniert und laufen heute noch in seiner Grund. Mhm. Also ich glaube, das ist einmalig.
Ja.
Und auch wenn sie, die haben oft diskutiert in Mannheim und haben dann immer wieder gesagt, nein, der muss halt verstaubt und, aber es ist es nicht. Die Inszenierung, die damals der Schuler gemacht hat, die war so, Walter und Schuler, die das damals gemacht haben, war so toll, dass sie also zeitlos war. Und darum ist also der überwiegende Teil ist immer die gleiche, hat einen ganz großen Vorteil, dass die Stimmen und die Musik hervorragend zum Tragen kommt, weil da wenig Ablenkung drin ist. Also wenn man in Bayreuth so Sachen sieht, dann gibt es natürlich die tollsten Ablenkungen mit Video und alles, was man so will. Ja, das ist in Mannheim nicht. Vielleicht die Inszenierung, die mich besonders beeindruckt hat, war eine im Parsifal in Frankfurt. Und zwar die Diskussion, den Gral zu öffnen, Schmerzen und die Forderung, du musst öffnen. Und das hat Frankfurt, haben das in einer für meine Begriffe hochdramatischen Inszenierung gemacht, indem man an einem großen Tisch saß und diese Tischdistanz, diese unwahrscheinlich schwierige Diskussion interpretiert hat. Also das ist vielleicht die besondere Form der Inszenierung.
Ja, Wahnsinn. Dann bist du nicht nur den Ludwigshafenern und Mannheim treu, dann bist du auch bis Bayreuth.
Ja und Mainz, Frankfurt und so weiter. Also die ganze Umgebung. Ja, das ist natürlich. Wobei natürlich Bayreuth vom Namen her halt unerreicht ist. Aber ich glaube auch, dass eine ganze Menge von anderen Inszenierungen auch hier in der Gegend gut sind. Dazu gehört wirklich der Parsifal in Mannheim.
Okay, super. Ja, das ist ja dann Tradition. Dieser Tradition steht gegenüber Innovation. Ist das immer günstig und immer nötig, Innovation zu betreiben in diesen Sachen? Du sagst, dass es jetzt wertvoll ist, Sachen beizubehalten. Wie weit würde die Innovation nötig sein, Sachen voranzutreiben?
Also das heutige Regietheater, da muss man sich dran gewöhnen, würde ich mal generell sagen. Aber wenn man das hat, dann bringt es auch viel. Also ich kann vielleicht hier nochmal diese Veranstaltung, die in Ludwigshafen gelaufen ist, in Bezug auf den Ring, die Staatsphilharmonie beteiligt war. Und in Mannheim war ja auch zum gleichen Zeitpunkt eine Neuinszenierung vorgesehen und mit dem Freier. Und vollkommen konträr und auch Mannheim-Ludwigshafen, das war hier fast schon eine Kulturschlacht, die zwischen beiden stattfand.
Genau, auch durch die Presse angefeuert und da war schon was los.
Da war was los. Und ich meine, auch was Heime damals gemacht hat, dass er sich auf den Marktplatz gestellt hat oder hier auf dem Theaterplatz und dafür geworben hat, dass er Schulen inszeniert hat, dass er Volk angesprochen hat, das war eine ganz andere Situation. Wir haben nach der Premiere, gab es die Theaterklausel. Da haben wir uns anschließend zum Nachtrinken getroffen.
Ja.
Und da haben wir vier junge Männer getroffen. Und mit denen sind wir ins Gespräch gekommen. Und da haben die uns erzählt, sie waren noch nie in der Oper.
Okay.
Sie hätten aber, alle Wochen würden sie sich treffen. Und dann hätten wir, was machen wir denn? Und haben gesagt, ah, wir gehen einfach mal jetzt hier in Theater.
Okay.
In die Oper. In die Oper. Und haben sie dann einfach sich vorgenommen, den gesamten Ring sich anzusehen.
Wow. Das und war kein leichter Stand.
War ja. kein leichter Stand. Und die waren begeistert.
Okay.
Von dieser Inszenierung. Mhm. Und heute treffe ich immer noch den einen, wenn wir uns das sehen, ist immer noch, und Wagner gut überstanden. Ja. Ja. Also das war schon, auch die Inszenierung, die ja modern mit allem drum war, und auch wenn ich es mit Mannheim vergleiche, der Freier, der ja Farbenmensch war mit allem drum und dran, aber die Inszenierung in Mannheim habe ich weniger gelungen gefunden. Mhm, mein persönlicher Geschmack. Mhm, also wenn man in der Walküre mit einem Einkaufswagen über die Bühne rennt und beim Hunding die Hunde über die Bühne rennen und bellen. Also weil du die Frage stelltest, was ist. Also da würde ich schon sagen, manchmal wird auch die Inszenierung, muss man sich fragen, warum? Aber es gibt auch hervorragende. Das muss man auch sagen. Es gibt also da wirklich Darstellungen, die den Zeitgeist treffen.
Mhm. Ja, super. Gibt es auch persönliche Abneigungen gegen klassische Stücke? Hast du Komponisten, die du gar nicht so magst?
Nein, keine. Mhm. Ja, auch Schönberg mit seiner Zwölftonmusik ist etwas, wo ich. Gibt ja Schönberg, hat ja auch schöne Stücke geschrieben.
Ja.
Gundermann. Und also ich muss schon sagen, also es gibt ein, und da fällt mir auch ein, ich habe auch hier, ja, weil du das sagst, ich habe auch hier mal ein modernes Stück von Gruber gehört, den die Staatsphilharmonie vorgetragen hat. Verdammt laut.
Verdammt laut.
Verdammt
ja.
laut.
Ja.
Ja, also ja. Das muss ich schon sagen.
Ja. Aber das hat dich trotzdem nicht abgeschreckt. Du bist ja noch immer dabei, ne?
Ja, es gibt nicht jeden Abend Gruber.
Ja, und ich weiß ja auch, dass du auch hinterher wirklich auch Feedback gibst. Und das ist, du bist auch dann später mit den Intendanten oft in Berührung gekommen, ne?
Ja, das ist richtig.
Ja.
Das ist richtig.
Wann fing diese Öffnung an? Wenn du sagst, vorher war schon der Dirigent fast unnahbar, mit Ausnahme von Stepp. Wann hast du das Gefühl gehabt, dass sich diese Institution beginnt zu öffnen?
Also ich bin in der Harmoniegesellschaft nach 1860.
Das musst du noch erklären,
was das ist. Ja. In Mannheim. Und ich habe 2004 habe ich mit zwei Kollegen einen Arbeitskreis Kultur gegründet.
Also die Harmonie, musst du vielleicht erklären, was das ist.
Die Harmonie ist die älteste Kulturgesellschaft in der Kurpfalz und hat sich aus einer Lesegesellschaft entwickelt. Mhm. Als in Mannheim Theodor an der Macht war, hat der Kultur hat beim Bürgertum hat einfach sich hineingriffen. Da ist eine Lesegesellschaft gegründet worden. Die hatten ein eigenes Haus, haben dann große Bibliothek gehabt. Und die Bibliothek wurde dann im Krieg leider zerstört. Mhm. Viele Bücher wurden gerettet, aber das Haus kaputt. Und dann hat sich dann die Harmoniegesellschaft als Nachfolgegesellschaft gegründet, die einfach versucht hat, das Gedankengut von dieser ursprünglichen Gesellschaft fortzusetzen. Aber sie hatten mehr auf gesellschaftliches Wert gelegt, also man hat Ball gemacht und so, wie man, aber das Element Lesen und Pflegekultur war aus meiner Sicht damals etwas knapp, und wir haben ja damals einen Kulturkreis gebildet, in dem wir gesagt haben, wir wollen die Kultur wieder in den Vordergrund, wir wollen Lesungen machen, wir wollen uns über Philosophie unterhalten und auch unter Musik. Mhm. Und den Musikpart hatte ich übernommen, und da haben wir also dann versucht, Literatur und Musik, also zum Beispiel Faust war das Erste. Faust Literatur und Faust Musik. Das war also ein tolles, also die unterschiedlichen Interpretationen von den verschiedenen Komponisten. Wurden dann also Ausschnitte gemacht, und du konntest also auch damit Gounod Faust erlebst, und du siehst Berlioz Faust, Verdammnis, sind natürlich Welten zwischendrin, aber alle mitreißend. Und wir hatten in diesem Zusammenhang auch uns mit Bilder einer Ausstellung beschäftigt.
Okay.
Und als wir dies behandelt haben, habe ich im Programm. Der Staatsfeld, damals hieß auch noch, ich weiß gar nicht, wie es damals hieß, da habe ich mehrfach den Namen gewechselt.
Ja.
Da war damals da Rassilainen, war damals der Chefdirigent, und er hatte im Dezember unter anderem Bilder einer Ausstellung. Mhm. Und dann ist mir gelungen, Mitglieder von der Harmoniegesellschaft zu bewegen, dass wir uns Bilder einer Ausstellung mit an das Konzert anhören. Und da waren wir so begeistert. Und da hatte ich die verrückte Idee, doch mal nachzufragen. Das Ganze muss ja erarbeitet werden, ob man nicht mal an einer Orchesterprobe teilnehmen kann. Mhm. Und ich hatte dann den damaligen Intendanten Herrn Neumann angeschrieben. Und er hat dann prompt geantwortet und hat mich an die Frau Schneider verwiesen. Und die Frau Schneider hat gesagt, wir haben einen, der ist für Pädagogik zuständig, Herr Keller. Wenn sich mal mit denen in Verbindung. Und da haben wir schon 2005 hatten wir die erste Orchesterprobe, an der wir teilnehmen konnten. Und da war unter anderem die Alpensymphonie.
Okay.
Und das war also der Anlass, dass wir dann aus seit dieser Zeit besuchen wir jährlich mit der Staatsphilharmonie Orchesterproben.
Mhm.
Ja. Begeistert. Und wir haben da auch einen ganz anderen Zugang bekommen. Und da kriegst du ein anderes Verständnis.
Ja.
Ja. Also mir fällt da in der Situation ein,
David Garrett, ist, ja?
Ist Violinkonzert von Beethoven. Und es war auch noch die Brahms, Brahms-Symphonie war auch dabei. Wir waren bei der Orchesterprobe und dann hieß es, zuerst kommt Brahms, dann müsst ihr den Raum verlassen. Weil Gerrit, Probe darf nicht besucht werden. Und da bin ich zu dir gekommen, habe gesagt, hör ich mal, wie ist es? Und dann bist du weggegangen und kamst zurück und sagst, ich habe mit Gerrit gesprochen, 25 Leute. Mhm. Können da bleiben.
Mhm.
Und wir waren 50.
Ja.
Da habe ich gesagt, wie soll ich das machen?
Ja.
Oh, wartest du einfach ab. Und dann kam der Gerrit raus und sagte, bom, bom, 20 stimmt.
Also das war, Geigen konnte er gut, aber zählen dann nicht so gut.
Ja. Also, und das war an für sich auch so ein tolles Erlebnis. Und spannend war das, Gerrit in der Probe vollkommen locker, vollkommen frei. Und beim Konzert hochkonzentriert.
Mhm.
Also diesen Unterschied mal auch zu erleben,
ja.
das war beeindruckend.
Ja, das ist
das war wirklich schon etwas, was auch bei der Orchester war. Und daraus, aus dieser Beziehung zur Staatsphilharmonie, sind natürlich die ganz die tollen Zusammenkünfte, die wir in der Staatsphilharmonie haben.
Mhm.
Also nicht nur diese Orchesterproben, sondern wir haben also dann auch mit der Harmoniegesellschaft haben wir dann Vorträge gehabt. Du hast vermittelt, dass wir die einzelnen Musikinstrumente vorgestellt bekamen, auch hochspannend.
Ja.
Also die Fagott, wie die ihre Mundstücke schnitzen und
ja.
Bessere Handwerker.
Ach, genau, da fällt mir nämlich jetzt ein, jetzt kommt nämlich mein Überraschungsgegenstand, das ist hier beim Podcast eine Tradition. Was könnte das sein hier? Das ist aus Messing. Was könnte das sein?
Heieiei. Du, da muss ich passen.
Ja, das ist ein Posaunenventil. Also
die
Posaune hat ja einen Zug und hat ein Ventil.
Genau.
Alles klar. Das ist Tradition bei uns und ich versuche immer was zu finden, was die Menschen halt nicht erkennen können. Ja, also das ist jetzt der Hinweis, dass wir ganz viele, dass ihr von der Harmoniegesellschaft euch da auch total geöffnet habt und habt gesagt, wir wollen wirklich, das war ja irgendwie auch ein bisschen Sendung mit der Maus. Ja, ist wirklich ganz einfach erklärt, wie diese Instrumente funktionieren und wie das zusammenhängt. Und das ist das, was ich wo ich auch noch Entwicklungspotenzial sehe, dass das Publikum und Musikerinnen und Musiker zusammenwachsen. Weil es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen, wie Musiker zusammenarbeiten, wie das funktioniert, wie die nonverbal miteinander kommunizieren auf der Bühne. Und das kann man nicht alles sehen von außen. Man muss, Man muss einfach ein bisschen was dazu erklären, warum der eine sich bewegt und der andere, der sieht so aus, als würde er nur auf die Noten gucken, aber dass die zwei sich gegenseitig unterstützen und dirigieren und sich Einsätze und Tempo miteinander ausmachen, das nimmt man von außen nicht so wahr, das muss man, glaube ich, erklären. Und ich glaube, das habt ihr auch genau. sehr genossen. Ja?
Und ich muss ja auch, ich meine, auch komm noch mal auf eine Probe zurück. Das war allerdings noch vor Rassilein, sondern bei Gusselbauer.
Theodor Gusselbauer.
Der Gusselbauer genau. ist auch der Erste, der allgemeinen Proben angeboten hat. Und da war die Hilary Hahn.
Hilary Hahn, genau.
Die Hilary ja. Hahn war auch eigentlich auch Beethoven,
Violin. Ja, ich kann mich an die. Ja.
Und was mich da total überrascht hat, sie hat ohne Noten gespielt und dann hat sie plötzlich gesagt: Herr Gusselbauer, ich sage jetzt eine Zahl, ob es stimmt, 185 müssen wir nochmal wiederholen. Ich habe gestaunt.
Ja.
Wieso die auch wusste, an der Stelle durch die Nummervorgabe,
ja.
Dann habe ich noch einen Bedarf. Und also das war so extrem beeindruckend, wie also dann, du merkst auch, das hat erarbeitet. Und klingt im Endeffekt dann beim Konzert oft so ganz leicht, das machen die alles mit links.
Ja, ich kann mich an die Hilary Hahn auch erinnern. Und was man gespürt hat, ich habe damals im Orchester gespielt, habe hinten drin gesessen an der Trompete. Wir haben ja im Mozart-Violinkonzert nicht so viel zu spielen, konnte also gut beobachten, und dass sie so perfekt gespielt hat, so viele Antennen noch nach außen hatte, die hat so viel mitgekriegt. Und wenn sie noch einen Arm gehabt hätte, hätte sie auch noch gleichzeitig das Orchester geführt und dirigiert und noch mit einem anderen Arm aufgeschrieben, was noch zu verbessern wäre. Also die das war für mich verblüffend, wie viel Kapazität die außer perfektem Spiel noch über hatte. Aber das ist ja irre, dass sich das auch mit deiner Beobachtung da.
Und vielleicht nur eine kleine Anekdote zum Gusselbauer. Damals war Berlioz Te Deum aufgeführt worden, im Wormser Dom.
Ja.
Und es ging dann auch nach Eberbach.
Ja.
Und wir wollten unbedingt Karten haben für Eberbach, weil es uns so begeistert hat. Wir hatten es hier eben Worms, haben wir dann uns angehört und wollten aber. Und da war das ausverkauft. Oder nee, beziehungsweise wir wollten Karten haben. Und da hat meine Frau angerufen, der Staatsphilharmonie, und dann meldet sich Gusselbauer. Da hat er gesagt, ich wollte an die Kasse. Ich mache auch heute die Kasse.
Hat er gesagt?
Ich mache heute die Kasse. Ja. Und da haben wir dann gesagt, ja, gibt es noch Karten? Ach, hat er gesagt, ist ausverkauft. Aber Sie kommen, berufen sich auf mich, wir machen vorher eine komplette Probe. Und da sind Sie herzlich dazu eingeladen.
Ja, super.
Also, ich mache die Kasse. Das war Gusselbauer.
Ja. Ja, Wolfgang, du bist jetzt 60 Jahre bei uns in der Philharmonie. Was glaubst du, da sind wir schon alle lange nicht mehr da, wie sieht das in 60 Jahren aus? Hast du da eine Idee, wie sich die Landschaft verändert? Was beobachtest du jetzt, was sich verändert?
Also ich glaube, wir werden sie nicht mehr wiedererkennen. Aber das gilt nicht nur für die Musik, das gilt für alles. Mhm. Da werden wir nur noch von Computern und von technischer Intelligenz beherrscht und die spielen uns auch vor. Aber ich bin optimistisch, man wird immer noch ein Beethoven, man wird immer noch ein Mozart und man wird immer noch ein Verdi oder sonst was hören. Denn ich glaube, die Technik kann das, was die Künstler hervorbringen, nicht hervorbringen. Mhm.
Ja, das haben wir jetzt natürlich auch mit den Möglichkeiten und Grenzen dieser Technisierung, die jetzt durch die Corona-Krise vorangetrieben wurde, haben wir das erlebt, dass dann natürlich es sich Möglichkeiten ergeben, aber natürlich auch die Grenzen dieser Kommunikation, die zwischen Publikum und Orchester, Dirigent stattfindet, und einfach, dass diese Klänge live, analog doch ganz anders sind. Ja.
Ich glaube, dass die Corona-Epidemie, glaube ich, auch was Positives hat. Also wenn es immer schwierig in so einer Situation sein hat, was Positives. Ich glaube, es wurde deutlich, dass die Musik und die Kultur in unserer Gesellschaft so einen hohen Stellenwert hat, was man vorher nicht kannte. Also wenn ich jetzt beispielsweise an den Widerhall-Konzerte denke oder irgendwas, oder hier, was ihr in der Corona, das Sofa-Konzert und was da alles lief, gemacht habt, die Begeisterung, die Leute warten da drauf. Also ich sehe das im Freundeskreis an, Mensch, endlich mal, als ich das Programm von der Staatsphilharmonie verschickt habe, habe ich Anruf bekommen, endlich eine Perspektive. Mhm. Also ich glaube, dass auch dieser gesamten Sache etwas Positives hat. Und ganz, ganz wichtig ist, dass das Orchester und alle Kontakt zum Publikum führen. Dass also da eine Zusammenfinden kommt und auch ganz neue Wege gegangen werden. Also ich muss mich noch an eine Sache erinnern. Jetzt komme ich nochmal auf dich zurück. Das war das Keller-Quartett. Quartett. Bisschen eigenartig geschrieben.
Ja.
Jazz.
Ja.
Das war die erste Jazz-Veranstaltung. Auch das, die Harmonie als Gesellschaft organisiert hat. Hier im Theater, hier in der Stadtphilharmonie, im Foyer.
Ja.
Das war auch, und alle schwärmen, und zwar war das auch ein anderer Jazzabend. Man ist hingegangen, um Jazz zu hören und nicht nebenher noch Bier zu trinken.
Okay.
Sondern das war der Genuss, bestand nur aus Jazz.
Okay.
Also das sind ganz tolle Sachen. Und ich kann immer nur wieder, um nochmal auf die Beziehung zur Stadtphilharmonie zu bekommen, wenn man sieht, weil du gesagt hast, was ist anders geworden? Früher hat man klassisch Konzerte angeboten und hat abgespielt. Was hat sich alles geändert? Es sind jetzt zum Beispiel bei Modern Times ist was ganz Neues entstanden. In den verschiedenen Ausrichtungen, an den verschiedenen Orten. Wenn ich an Speyer denke, die verschiedenen in der Kirche, im Rittersaal, irgendwo ganz andere Sachen und immer den Kontakt zum Publikum. Und das, was ich auch jetzt für die Jugend, weil das vorhin angesprochen war, also diese Jugendkonzerte oder das auch, was so angeboten wird, auch das Angebot, an die Schulen zu gehen, einfach Pädagogik, dass die Musiker in die Schule gehen und den Kindern zeigen, wie ein Instrument funktioniert, dass sie auch mal drauf blasen dürfen oder irgendwas. Also das ist so wichtig, dass ein Beitrag, um die Musik einfach zu verbessern. Und das hat jetzt auch gezeigt in der Corona-Zeit, dass das nachgelassen hat, weil es einfach nicht mehr stattfand. Mhm. Und man merkt dann doch, was wir an Qualität, Kultur verlieren.
Ja.
Und ich kann einfach nur hoffen, dass dieses bald vorbeigeht. Und ich erwarte, dass die Orchesterveranstaltungen gestürmt werden.
Wolfgang, das ist ein super Schlusswort. Ja, vielen Dank dir für deine Zeit, für das interessante Gespräch und für deine Einblicke in deine Vergangenheit. Und ja, danke für den tollen Podcast mit dir.
Ich bedanke mich, dass ich die Gelegenheit hatte, mich hierzu zu äußern. Vielen Dank.